Epizentrum. Stories mit Epilepsie. Diese Woche unter Beobachtung. Ihr hört einen Podcast von Funk. Ich sitze auf einem Stuhl, der nicht meiner ist. In einem Zimmer, das nicht wirklich zum Wohnen einlädt. Es ist steril, kalt und riecht nach Desinfektionsmittel. Neben meinem leeren Bett befindet sich ein zweites, aus dem meine Bettnachbarin mich anstarrt. Dazwischen Bildschirme. Auf dem einen sehe ich mich und meine Hirnströme. An meinem Kopf befinden sich ca. 20 Kabel, festgeklebt und alle miteinander verbunden. Direkt vor mir steht ein junger Krankenpfleger. Er hat einen ängstlichen Blick im Gesicht und hält mir seinen Schlüsselbund vor die Nase. Was ist das, Frau Portenhauser? Können Sie mir sagen, was das ist? Ich weiß, was das ist. Ein fucking Schlüsselbund. Anstatt auf meine Antwort zu warten, geht er einfach wieder. Ich schaue nur verwirrt und bleib sitzen. Meine Bettnachbarin schaut mich verstört an und fragt nochmal nach, ob bei mir wirklich alles okay ist. Und ich denke gerade, ich bin in der Irrenanstalt gelandet. Ah, warte. Bin ich auch irgendwie. Ich sag ihr nur, ja, alles gut. Was ist denn passiert? Ich verstehe gerade gar nichts. Sophia, du hast dich gerade auf den Stuhl gestellt und dich im Kreis gedreht. Okay, cool. Ich konnte selber erst glauben, als ich die Aufnahmen gesehen habe. Nach meiner Diagnose Epilepsie durfte ich eine speziell auf Epilepsie ausgerichtete Klinik. Die Wartezeit war zwar lang, ich bin schließlich nicht die einzige Epileptikerin in Deutschland, die Betreuung braucht, aber hier sollte man mich untersuchen, den Ursprung meiner Anfälle im Gehirn lokalisieren und dann bestenfalls Medikamente finden. Insgesamt wurde ich dort zweimal behandelt, war aber dreimal da. Warum dreimal, erzähle ich euch in einer anderen Folge. Mein Aufenthalt war auf jeden Fall eine Erfahrung. POV, ihr seid Epileptiker, könnt kein Auto fahren und müsst in eine Klinik, die man nicht mit der Bahn erreichen kann. Ihr wisst nicht, wie lange ihr da bleibt. Es könnten 2 Wochen sein oder auch 3 Monate, no one knows. Deshalb habe ich mich bei meinem ersten Aufenthalt einfach mal auf das Schlimmste vorbereitet und einfach alles mitgenommen. Koffer, Ukulele, Unizeug, Bücher, was zum Zeichnen, bisschen was zu essen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer mich das erste Mal hingebracht hat. Ich glaube ein Freund oder meine Mutter, not sure. An meine Freunde, ihr könnt es mir gerne nochmal sagen. Ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Die Klinik ist nicht nur ein Krankenhaus. Dadurch, dass es so unglaublich viele Levels und Varianten von Epilepsie gibt, gibt es auch unendlich viele Notwendigkeiten. Ich muss sagen, dass ich im Nachhinein so beeindruckt von dieser Einrichtung bin. Sie ist ein riesiges Konstrukt, unterteilt in die Hauptabteilungen Kinder- und Jugendabteilung, Erwachsenenklinik und eine neurologische Klinik für Menschen mit schwerer geistiger oder mehrfacher Behinderung. Aber das sind nur die Stationen mit Patienten. Das Ding ist ein riesiger Campus mit einer ambulanten Klinik, einer Beratungsstelle für alles Mögliche für den Alltag, Langzeitwohnmöglichkeiten für stark Beeinträchtigte, einer Physioabteilung, Forschungseinrichtungen, einem Labor, Sporthalle, Werkstatt, was noch? Einem Außengelände mit Ziegen und Hühnern und Pferden. Dazu gibt's noch ein Café. Ich finde auch schön an der Klinik, dass da auch Menschen mit Behinderung arbeiten. Sie versorgen zum Beispiel das Krankenhaus mit Wäsche und arbeiten in der Werkstatt. Es ist irgendwie eine utopische Welt für sich, also eigentlich wie eine eigene Stadt. Die Station, auf der ich bisher war, hat 10 Zimmer ungefähr. Es gibt dazu noch einen Aufenthaltsraum mit Essbereich, Toiletten und Bäder natürlich, einen kleinen Raucherbalkon und eine Infozentrale für die Pflegenden. In jedem Zimmer sind 2 Betten. Neben fast jedem Lichtschalter gibt es einen Notfallknopf, falls jemand einen Anfall hat. Mein erster Gedanke, als ich da reingekommen bin, wie soll ich bitte den Knopf drücken, wenn ich gerade einen Anfall habe? Aber es macht schon Sinn. Ich sehe ja die andere Person vielleicht neben mir zappeln und meine Anfälle sind ja auch so, dass ich vielleicht zuerst Angst bekomme, bevor mein Anfall kommt. Pflegekräfte brauchen vielleicht auch Hilfe und drücken dann den Knopf selbst, damit dann noch jemand dazukommt. Ich habe den auch schon gedrückt. Dann geht ein Alarm auf der Station los und die Lampe vom jeweiligen Zimmer leuchtet und das passiert alles mehrmals am Tag. Am Anfang habe ich mich noch erschrocken, aber irgendwann habe ich fast gar nichts mehr gehört. Die Station verlassen durfte ich bei meinem ersten Aufenthalt für ein paar Wochen erstmal nicht. Es gibt im Vergleich zu anderen Kliniken viele Pflegekräfte auf einer Station. Viele Epileptiker krampfen, zappeln, machen gefährliche Sachen und deshalb durfte ich auch in der Klinik kein Wasser kochen. Dass das sinnvoll ist, wissen wir alle, weil ich jetzt eine Pimmelnarbe am Arm habe. Keine scharfen Messer, Kameras in den öffentlichen Räumen, wo man nur hinsieht. In der Zentrale sind alle Aufnahmen auf dem Bildschirm zu sehen für die Pflegekräfte. Es gibt also eine 24-Stunden-Betreuung. Die haben mich, als ich gekommen bin, dann erstmal komplett auf den Kopf gestellt. Mein Blut wurde ausgewertet. Der Finger-Nase-Versuch kam zum Einsatz. Den kennt man von Alkoholkontrollen bei Autofahrern, also Arme ausstrecken, Augen zu und dann mit dem Zeigefinger an die Nase fassen. Ein Bild von meinem Gehirn mit dem MRT wurde gemacht, also einer Magnetresonanztomographie. Dafür wurde mir ein Kontrastmittel in meinen Arm gespritzt, das dann durch die Vene in meinen Kopf kam. Und das war noch der angenehme Part. Ich kann mich leider genau daran erinnern. Nervt mich auch hart, dass ich meinen Kopf genau so eine Scheiße merken kann. Ich hatte Kopfschmerzen, mir wurde schwindelig und ein bisschen schlecht. Und ich kam mir vor, als hätte ich die ganze Nacht davor durchgemacht und vielleicht 2 Bier zu viel getrunken. Also ich war hart verballert von dem Kontrastmittel im Kopf und durfte mich dann hinlegen. Mein Kopf war in so einer Halterung. Oropax in die Ohren, Panikknopf in die Hand und dann ab in die Röhre, die mit Magnetfeldern ein Bild von meinem Gehirn gemacht hat. Mir wurde noch gesagt, bitte versucht, deinen Kopf nicht zu bewegen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut es war. Trotz der Oropax im Ohr bin ich gefühlt 20 Tode gestorben. Das Gerät, in dem ich lag, hat alle 3 Sekunden einen Knall abgegeben und ich hatte die Aufgabe, still zu bleiben, damit das Bild scharf wird. Ich hatte da drin wirklich Angst. Ich war ja festgeschnallt und hätte auch nicht aufspringen können. Dafür war ja der Panikknopf da, aber ich hab's ausgehalten. Übrigens, mein Fixierhelm hatte auch eine eingebaute Brille mit so einem Spiegel, sodass ich einfach liegen und rausgucken konnte. Ich erzähle das alles so, als wäre das alles in ein paar Tagen passiert, aber ich war ja nicht allein in der Klinik. Es hat alles eine Weile gedauert, bis ich untersucht wurde. In der Zeit gab es dann auch Therapien und Freizeitbeschäftigungen. Für die werde ich eine eigene Folge machen. Nachdem ich meine Untersuchungen hatte und auch der Teil in meinem Kopf gefunden wurde, der für die Anfälle verantwortlich ist, mein linker Frontallappen in der Amygdala, ging es an die Medikamente. Meine Diagnose war fokale Epilepsie mit fokal bewusst erlebten sensorischen Anfällen. Das sind die Panikauren, also die Angstattacken, die ich hatte. Und dann fokale Epilepsie mit fokal nicht bewussten erlebten Anfällen. Das sind die, wo ich einfach nichts mehr von weiß. Das war alles für mich ein bisschen überfordernd. Ich war ein bisschen aufgeschmissen. Nicht nur, dass die Untersuchungen alle einen lateinischen Namen haben, zum Beispiel die Magnetresonanztomographie, von der wir gerade geredet haben, oder das Elektroenzephalogramm. Auch die Therapien, die Diagnose, die Fachärzte, alles war Latein. Ketogene Diät, Antikonvulsiva, tonisch-klonische Anfälle. Alles klar, oder? Zwischendrin habe ich mich gefühlt, als wäre das gerade ein Anfall und jetzt könnte ich nicht mal mehr kommunizieren. Dann habe ich aber meinen Untersuchungsentgegner kennengelernt, das Langzeit-EEG. Dafür musste ich in einen speziell mit Kamera ausgestatteten Raum. Der sah eigentlich genauso aus wie alle anderen. Es gab darin 2 Betten mit einem kleinen Esstisch mit Stühlen, außer eben, dass es da noch Kameras gab und ein eigenes Bad mit Klo und Dusche und eben Bildschirme, die das ganze EEG-Zeug angezeigt haben. Das EEG, auf Fachdeutsch Elektroenzephalogramm, misst die Hirnaktivitäten via 20 Kabel, die am Kopf angeklebt werden. Damit will man die Hirnströme messen und bei einem Anfall den epileptischen Herd finden und auch rausfinden, wo beim epileptischen Anfall die meisten Schwingungen sind. Bei einem EEG, das über mehrere Tage geht, muss man die Kabel an der richtigen Stelle am Kopf festkleben. Dafür wurde mein Kopf ausgemessen, die Kontaktpunkte zu den richtigen Hirnströmen wurden markiert mit einem Edding. Meine Haare wurden zu kleinen Braids geflochten, damit die einfach nicht im Weg waren. Und dann kamen an die ausgerichteten Stellen an meinem Kopf mal so kleine Pflaster mit einem Loch drin. In diese Pflasterhöhlen mit Loch wurde dann Kontaktmittel mit Salz und Gel gespritzt, woran die Kabel dann geklebt wurden. Die Flüssigkeit im Gel und das Wasser sorgen für Stromübertragung vom Gehirn zum Kabel. Mein Bewegungsradius war sehr klein, gerade mal 5 Meter. Wenn ich mal aufstehen wollte, mich nur an den Tisch setzen, musste ich immer diesen Rekorder mitnehmen, an dem ein Kabel hing. Der sah aus wie eine kleine Handtasche. Am Bildschirm neben meinem Bett waren live meine Hirnströme zu sehen. Ich konnte mehrere Linien sehen, die wie Aktiencharts im Zickzack hoch und runter gingen. Ich fand es spannend, dass manche Charts extrem ausgeschwungen sind, wenn ich meinen Körper bewegt habe, und manche, wenn ich mit den Augen irgendwo anders hingeguckt habe. Ich habe auch versucht, aktiv an was anderes zu denken und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass sie ja garantiert nicht messen können, an was ich denke. War auf jeden Fall alles sehr interessant und ich habe da ganz viele Fotos gemacht. Für die Einstellung meiner Medikamente wurde mir erstmal eine kleine Dosis von dem Medikament gegeben. Die Ärzte haben dann in meinen Aufzeichnungen geschaut, ob das Levetiracetam wirkt und ob die Anfälle seltener vorkommen. Wenn ich kleine Dosis sage, dann meine ich kleine Dosis. Es geht ja um Milligramm und alles musste langsam erhöht werden. 9 Tage durfte ich mein Zimmer nicht verlassen. Zur Erinnerung, ich war nicht alleine, ich wurde permanent kontrolliert und war auch noch in einem Zimmer mit einer anderen Person. Einmal am Tag durfte ich an die frische Luft auf dem Balkon und ich durfte natürlich alleine ins Bad. Das war die einzige Zeit, in der ich ohne Beobachtung war. Obwohl das auch nicht so ganz stimmt. Jemand musste ja die Kabel und den Rekorder hinter mir hertragen. Und deshalb durfte ich wie ein Hund an der Leine duschen, während eine Pflegekraft neben mir stand und geschaut hat, dass die Kabel an meinem Kopf nicht nass werden. In mir kamen da mehrere Gefühle hoch. Neben mir stand also eine Frau beim Duschen, als wäre ich 5 Jahre alt. Ich bin komplett nackt gewesen, logischerweise, und ich habe mich unfähig gefühlt. Es war ein bisschen peinlich, das ging dann irgendwann. So oft habe ich da auch nicht geduscht, muss ich zugeben. Ehrlich gesagt, habe ich mich einfach nur scheiße gefühlt. Meine Kopfhaut hat gejuckt, ich habe mich kaum bewegt, ich hatte irgendwann richtige Nackenprobleme und die Aussicht auf einen schönen Laminatboden ist mir dann irgendwann auch auf die Nerven gegangen. Eingesperrt wie ein Vogel. Einmal am Tag wurden meine Kontaktpunkte am Kopf, also diese Pflaster da, mit dem Kontaktgel befüllt. Und es hat dann irgendwann so wehgetan, dass ich dachte, die spritzen mir das Zeug direkt in den Kopf rein. Noch dazu war ich einfach nur sauer auf die Krankheit. Ich war da Anfang 20 und habe auch nicht verstanden, warum das mich treffen sollte. Eigentlich wollte ich mit Anfang 20 frei sein und mein Leben genießen. Und in den paar Tagen dachte ich mir einfach nur, cool, dass ich alleine aufs Klo gehen kann. Also alles so ein bisschen wie bei Big Brother, nur ohne, dass man dafür Geld bekommt. Und an dieser Stelle muss ich einfach sagen, danke fürs Internet, danke fürs Handy. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Patienten das früher gemacht haben. Ich saß permanent am Laptop oder am Handy. Ich habe mir permanent Sachen angeguckt, Podcasts für mich entdeckt, Musik gemacht. Ich habe sehr viel, was mir im Krankenhaus passiert ist, auch aufgeschrieben damals. Viel davon kommt auch hier im Podcast vor. Hat mir einfach geholfen, die Erinnerung zu behalten. Für das Bett neben mir kam in der Zeit 2-mal jemand Neues rein. Bei einer ging es erst um eine kurze Kontrolle, ob die Medikamente ausreichen. Und bei der anderen ging es einfach darum, zu gucken, wie die Anfälle aussehen. Beide waren kürzer als ich drin, weil die Aufzeichnungen einfach schon genug waren. Ehrlich gesagt wäre es aber für mich auch geiler gewesen, wenn ich komplett alleine gewesen wäre. Aber das war nur für 2 Nächte der Fall, dass ich allein war. Ich hätte so gerne ein Video von der Klinik, wie ich da gerade auf dem Stuhl stehe und mich nach rechts drehe, wie ich mich irgendwie meine eigenen Kabel einrolle und von einem Pfleger dann angehalten werde, der gerade einen halben Herzinfarkt erleidet. Der meinte auch im Nachhinein irgendwann, dass sowas noch nicht vorgekommen ist. Abends nach meiner Tanzaktion auf dem Stuhl kamen dann auch die Stationsärzte kurz rein, die das ganze Video offensichtlich gesehen hatten und haben dann auch nochmal abgecheckt, dass nichts passiert ist. Die meinten auch, dass die Hirnstromwellen da in der Aufzeichnung hilfreich waren. Ich kann mir nicht erklären, wie mein Körper die Anweisung von mir selbst bekam, sich auf einen Stuhl zu stellen und sich im Kreis zu drehen. Bin einfach nur froh im Nachhinein, dass aber nichts passiert ist. Zum Glück bin ich nicht vom Stuhl gefallen, eingewickelt in diese Stromkabel. Ist alles gut gegangen und es gab sogar Erkenntnisse aus der Aktion. Super. Lasst mich gerne wissen, wie ihr die Folge fandet. Ich finde es ganz wichtig, ein Bild zu geben, wie ein epileptischer Alltag in der Klinik auch aussieht. Alles ist ein bisschen mehr relatable. In der nächsten Folge erkläre ich euch, was für Therapien man in der Klinik hat. Ich habe unter anderem einen 50-jährigen Mann zugeguckt, wie er wie eine Ballerina durch den Raum springt, sollte ein Vogelhaus bauen und habe irgendwann meine eigene Therapieform entwickelt. Greetings! Epizentrum ist ein Podcast von Funk. Die Geschichten sind von mir, Sophia Portenhauser, produziert von Wilder, Talentbetreuerin Chiara Balluch, Redaktion bei Funk Johanna Ewald.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Hey True Crime Fans, willkommen beim Der Fall Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt.
Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen? Klar. Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt.
Hört rein in den Funk-Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.